Ja, damit ist die Hälfte der Gemeinde rausgegangen, sehe ich. Das ist sehr, sehr schön irgendwo. Ja, ich möchte euch ein Bild zeigen. Oh, können wir hier Licht ausmachen? Hier vorne? Sonst sieht man da gar nichts. Oh Mann, ich habe ein sehr, sehr dunkles Bild, merke ich gerade, gemacht. Das ist eine Krippe, also eine Vorstellung von vielen und wahrscheinlich die meisten, wenn wir irgendwo Krippen sehen, genau das sehen wir. Vielleicht könnt ihr einfach mal laut sagen, wenn ihr das seht, welche Personen gehören da nicht dazu? Also zu dem Tag der Geburt kann man vielleicht sagen, welche Personen standen wahrscheinlich nicht an der Krippe? Ihr dürft laut sagen. Die drei Weisen, sehr gut, ja, dass die meisten sagen, die gehören dazu, aber die waren später. So circa, man sagt, vielleicht 2 Jahre ungefähr später kamen die. Gut, noch? Der Engel, genau, das ist hier. Und wahrscheinlich, was ihr nicht seht, hier der Soldat. Der versteckt sich da irgendwo hinten. Aber genau diese Personen sind sehr, sehr oft in der Krippe irgendwie mit dabei, also gezeichnet immer. Mir geht es heute sehr, sehr stark um diese Person, der Engel. Er stand wirklich nicht dabei. Also wahrscheinlich haben die Engel geschaut und gesehen, aber die Bibel berichtet uns nicht, dass ein Engel an der Krippe stand. Aber irgendwie gehören Engel immer zu so einer Weihnachtsgeschichte dazu. Engel war bei Maria, Engel war bei Josef, Engel waren bei den Hirten und haben ihnen was gesagt. Und irgendwie gehören die so zu Weihnachten dazu. Gleichzeitig muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viele Vorstellungen von Engeln, die vielleicht wir auch hier gar nicht stimmen. Also oft werden die ja irgendwie gemalt als kleine Kinder, die pummelig sind, halbnackt sind, mit kleinen Flügeln irgendwo in der Ecke des Bildes am Fliegen und irgendwie süß und harmlos. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist nicht das, was die Bibel uns von den Engeln sagt. Und deshalb lasst uns heute, wir wollen heute unser Denken, was vielleicht von manchen Bildern geprägt ist, von den Engeln, lasst uns heute unser Bild ändern und uns das einprägen und das sagen lassen, was die Bibel uns von den Engeln sagt. Wir wollen gemeinsam heute Hebräer lesen, Hebräer Kapitel 1, Verse 4 bis 14. Dort werden wir uns heute aufhalten. Und die Bibel, muss ich sagen, spricht sehr viel über die Engel. Sie tauchen immer wieder in eine besondere Rolle auf. Bevor wir das tun, bevor wir in den Text reingehen, lasst uns aufstehen und ich möchte uns diese Verse vorlesen. Ab Vers 4. Und ist umso viel mehr erhabener geworden als die Engel. Hier geht es um Jesus. Wie der Name höher ist, denn er von ihnen geerbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und auch, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln sagte er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber vom Sohn, o Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Zepter deines Reiches ist ein Zepter der Gerechtigkeit. Du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Gefährten. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie werden alle wie ein Kleid veraltet, wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden ausgewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht enden. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde als Schemel unter deine Füße lege? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil ererben sollen? Setzen wir uns. Ja, schon in den ersten Versen wird Jesus mit den Engeln hier verglichen. Ein Vergleich, der überraschend vielleicht mag. Denn für das jüdische Volk damals, also der Hebräerbrief wurde für die Juden geschrieben damals, für das jüdische Volk war dieser Brief und war die Rolle der Engel sehr, sehr hoch. Sie waren Teil der geistlichen Realität, wurden von Juden bewundert, gefürchtet und sogar von vielen Gläubigen heute, sie sind von den Engeln tief beeindruckt und berührt. Für manche sind die Engel sogar mehr wert als alles andere. Also sie haben überall Engelchen bei sich zu Hause, da sind so die höchsten Wesen und sie verehren sie fast zu Hause. Und genau dagegen teilweise schreibt der Hebräer diesen Brief und er möchte das Ganze klarstellen. Er sagt, ja, die Engel sind mächtig. Ja, sie sind übernatürlich, aber, und das ist das Wunderbare in diesem Text, dann sagt der Autor, ja, aber Jesus ist ihnen weit überlegen. Weit. Und er zeigt Schritt für Schritt, Vers für Vers, wie in so einem Gerichtsverfahren, wie das dazu kommt. Und er nimmt 7 Stellen aus dem Alten Testament und zeigt uns, wer die Engel sind und zeigt uns, wer Jesus Christus ist. Und er ist jenseits der Engel. Bevor wir in den Text ins Detail so reingehen, wir werden heute nicht wirklich sehr, sehr tief reingehen, sonst würden wir bis Montag wahrscheinlich sitzen. Aber wir werden uns ein paar Dinge anschauen. Aber bevor wir das tun, machen wir einen kleinen Exkurs über die Engel. Denn ich bin überzeugt, je klarer wir ein Bild von den Engeln haben, je deutlicher wir verstehen, was das für Wesen sind, desto größer wird unser Bild von Jesus Christus sein, der jenseits der Engel ist, der viel höher ist und über ihn steht, wie dieser Text da sagt. Und das muss in unserem Inneren wachsen. Engel sind übernatürliche geistliche Wesen, die Gott für besondere Aufgaben geschaffen hat. Gott hat nicht einfach alles gemacht und sich dann zurückgelehnt, so nach dem Motto, jetzt die Uhr aufgedreht, jetzt darf sie laufen. Nein, er hat eine geordnete, riesige und eine komplexe Welt geistlicher Wesen geschaffen. In den Engeln einen ganz besonderen Platz haben und eine oder viele Aufgaben haben. Wir können diese geistliche Welt leider nicht erforschen, also dass wir rausgehen, gucken, sagen, aha, so ist das und ein paar Notizen machen. Das geht nicht. Wir können das auch nicht messen, dass wir mit irgendeinem Gerät drangehen an so einen Engel und sagen, so, leg mal los, aha, okay, so viel sehe ich jetzt. Nein, das können wir auch nicht. Aber wir haben das Wort Gottes und wir können darin sehen, wie es ist. Wir lesen in der Bibel ganz klar, dass Engel geschaffen sind. Ja, das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2. Das werde ich nicht aufzeigen, manche Verse werde ich nur sagen. Über den Zeitpunkt ihrer Erschaffung lesen wir in Hiob, Kapitel 38. Dort heißt es, und das ist eine sehr, sehr interessante Stelle, dort heißt es, wo warst du, also so Gott sagt im Hiob, wo warst du, als ich die Erde gegründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Meschnur gezogen? Also er sagt, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Und dann am Ende sagt er, oder wer hat ihnen ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Hier wird über die Engel gesprochen, dass sie gejauchzt haben und sich gefreut haben, als Gott die Erde gemacht hat. Ja, sie waren wahrscheinlich nicht bei der Erschaffung so mit dabei, dass sie gewirkt haben und etwas gemacht haben. Aber sie waren dabei und sie jubelten Gott zu, weil das unvorstellbar schön war, dass sie davor sowas nie gesehen haben. Also erstens, sie sind geschaffen. Zweitens, sie wurden vor uns erschaffen, vor der Erde erschaffen. Engel haben ein sehr majestätisches und ehrfurchtgebietendes Auftreten. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich habe es gerade genannt. Ehrfurchtgebietendes Auftreten. Sagen wir so. Viele Menschen malen sich Engelchen ja wirklich so mit Flügelchen, so ganz klein irgendwo und vielleicht als kleine Kinder. Aber die Bibel gibt uns ein einfaches Bild. Wir sehen die Engel in der Bibel nur als Männer, niemals als Frau, niemals als Kind. Fakt. Das ist einfach so, das lässt die Bibel einfach stehen. Das erklärt sie nicht und sagt auch nicht warum. Und das müssen wir so annehmen. Tatsächlich haben die Engel ein ehrfurchtgebietendes und atemberaubendes Erscheinungsbild im Sinne von strahlend, von majestätisch, von mächtig. Jedes Mal, wenn sie jemand begegnen, ist die Reaktion diese. Zum Beispiel, wir lesen in Lukas 2, und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ja, wer war das? Waren das kleine Kinder vielleicht? Nein, das waren Hirten. Übrigens, Hirten, das waren die, die gegen die Wölfe und gegen die Löwen, ja, gegen die Löwen die Herde verteidigt haben. Und diese fürchten sich gerade. Wow, wie muss das der Engel wohl aussehen? Engel sind keine Schwachen, keine zarten Wesen, die fast schon zerbrechen beim Gucken. Nein, die Bilder der Bibel erzählen uns was anderes. Sie sind mächtig, geistliche Kräfte, geschaffen, um Gottes Willen auszuführen. Ihre Gegenwart allein strahlt Autorität aus und Menschen erschrecken sich, ja, wenn sie ihnen begegnen, weil sie sowas davor wahrscheinlich nie gesehen haben. Ein eindrucksvolles Beispiel sehen wir bei der Auferstehung, als so ein Engel sich dem Soldaten zeigt und wir lesen am Ende, hier steht, furchtbar Anblick, aber erbebten und die Wächter und wurden wie tot. Also die Soldaten fielen wie tot. Ja, denken wir nochmal, Soldaten, römische Soldaten, die Tod und Blut gesehen haben. Sie fallen wie tot um, sie haben Angst vor einem Engel, der da sitzt. Diese Wächter, wie gesagt, waren, ja, wie du und ich, aber es waren schon abgebrühte Leute. Und sie fallen vor diesem Engel. Oder denkt an diesen Engel, der aus Ägypten oder im Ägypten ist und alle diese Erstgeborenen tötet. Keiner kann ihn aufhalten. Er geht von Haus zu Haus und die Erstgeborenen sterben. Kein Vater, keine Mutter, keine Soldaten, keine Armee können sie ihn aufhalten. Oder denkt nochmal an 2. Könige 19, wo der König Assyriens da ist, Sanherib, und ein Engel geht und tötet im Lager die Soldaten. Und es steht geschrieben, dass er 185.000 Soldaten tötete in der Nacht. Also kein zartes Wesen. Engel sind unglaublich mächtige Wesen. Später lesen wir, dass Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde. Paulus und Silas befreit wurden. Keine Wächter konnten sie aufhalten. Engel sind sehr, sehr mächtig. Sie sind nicht nur Boten, die einfach nur eine kleine Nachricht überbringen, sondern sie sind machtvoll, die göttliche Pläne unmittelbar überbringen. Das zeigt, Engel sind himmlische Wesen und sie haben eine unglaubliche Macht, die unserer menschlichen Macht weit überlegen ist. Ihr Erscheinen löst Erschrecken aus und kein Wunder, dass manche das Bewusstsein verlieren und einfach wie tot umfallen. Drittens ist ihre Persönlichkeit. Sie können Gottes Werke erkennen, die ganze Komplexität verstehen, was Gott da macht, seine Majestät sehen und sie bewundern Gott. Schon bei der Schöpfung der Erde haben sie sich gefreut und haben gejubelt. Ja, das ist eine Persönlichkeit, die reagiert auf etwas. In Lukas 2, Vers 10 und 14, dort wird gesagt, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann steht geschrieben, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der Himmelsherrscher. Sie lobten Gott und sprachen, herrlich ist bei Gott, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Engel sind moralische Wesen. Sie erkennen, was richtig ist, was schön ist, was mächtig ist. Sie können Freude empfinden. Sogar die Bibel sagt uns in Lukas 15, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann jubelt der Himmel. Dann freuen sich die Engel. Trotz ihrer Persönlichkeit können die Engel, sagt uns die Bibel, nicht Nachkommen zeugen. Sie können nicht heiraten. Und wie gesagt, sie werden uns nur als Mann vorgestellt. Viertens, ein Engel oder ein Teil der Engel, die Bibel spricht von einem dritten Teil der Engel, hat sich irgendwann entschieden, gegen Gott zu gehen, zu rebellieren. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 12. Diese gegen Gott rebellierenden, gefallenen Engel nennt das Neue Testament Dämonen. Ihre Zahl ist fest, sie ändert sich nicht. Und alles deutet darauf hin, dass Gott keine anderen Engel mehr schafft. Also die Zahl bleibt. Wie wir Menschen haben sie die Möglichkeit gehabt, einmal eine Entscheidung zu treffen. Für Gott, also Gott zu dienen oder dem Satan zu folgen. Das zeigt, dass sie eine Persönlichkeit haben. Das ist das eine. Doch anders als bei uns ist ihre Entscheidung endgültig gewesen. Sie haben sich einmal für Gott entschieden oder einmal gegen Gott entschieden. Wir lesen in der Bibel, dass Gott manche Engel nicht verschonte, sondern sie in die Abgründe der Finsternis warf und bis zu dem Gericht festhält. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Es ist so, Engel sind Wesen, die nicht sterben, so wie wir. Und Gott hat ihnen irgendwann eine Deadline gesetzt und gesagt, bis dahin dürft ihr euch entscheiden, mit mir ohne. Und manche Engel haben sich für Satan entschieden und mit ihm gegangen. Und manche Engel haben sich für Gott entschieden. Unsere Deadline ist meistens bei uns Menschen unser Tod. Bis dahin darfst du dich entscheiden. Und dann sagt die Bibel, Tod und danach das Gericht. Bei den Engeln war die Deadline anders gesetzt. Aber wir sehen auch, die treuen Engel haben die Loyalität, bei Gott zu bleiben. Und sie werden mit Gott bleiben. Engel sind also geschaffene Wesen, sind nicht ewig, weil die geschaffen sind, nicht allwissend, weil sie nicht alles wissen, nicht allgegenwärtig, Gott schickt sie da, wo er sie haben möchte, und sie sind nicht allmächtig, aber sie sind unglaublich mächtig und sehr kraftvoll. Das nächste ist, was wir über Engel wissen müssen, ist vielleicht das Überraschendste überhaupt. Vielleicht ist dir das nie so wirklich aufgefallen. Bei all ihrer Macht, bei all ihrer Herrlichkeit, bei all ihrer ehrfurchtgebietendem Auftreten sind Engel dienstbare Geister. Ja. Sie führen Gottes Aufträge aus. Genau das steckt hinter dem Wort Engel, Bote. Er bringt etwas, er macht etwas für den Herrn. Er führt seinen Willen aus, ohne Zögern, ohne irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann das nicht, so wie das bei Mose war oder bei manchen anderen war. Nein, sie machen es einfach. Der Hebräerbrief fasst das in Kapitel 1 unmissverständlich zusammen und sagt uns in Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen? Und jetzt musst du aufpassen, welche das Heil erben sollen. Sie sind dienstbare Geister für die besonders, die Gottes Kinder sind, kann man vielleicht so sagen. Das ist eine erstaunliche Wahrheit. Diese gewaltigen Wesen sind Soldaten oder Boten Gottes und sie kommen auf die Erde und sie sind für dich da. Gott setzt sie für seine Kinder. Und die Bibel zeigt uns viele Beispiele. Jesus selbst spricht in Matthäus 18 davon, dass er sagt, dass selbst die Schwächsten und Geringsten einen Engel haben, der alle Zeit das Angesicht des Vaters sieht. Das bedeutet, Gott nimmt jeden Menschen ernst. Dich, der du erwachsen bist, aber auch die Kinder, die gerade hier sitzen. Das ist quasi ein himmlischer Mitarbeiter, den Gott schickt und sagt, so, pass jetzt auf sie auf. Und du hast einen Engel, der auf dich aufpasst. Er bewahrt dich, er ist für dich da. Er ist im Gottessinn für dich da, in seiner Macht, in seinem Auftrag. Als der Sohn Gottes sogar auf der Erde war, also Jesus Christus im Garten Gethsemane, dann lesen wir in Lukas 22, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Ja, ein Engel ist für Jesus gekommen und stärkte Jesus. Wie viel mehr ist ein Engel für dich da und stärkt dich? Und selbst Jesus in seiner menschlichen Schwachheit, man kann sagen, das ist doch, Jesus hatte so viel Macht, ja, aber sogar da schickt Gott ihm den Engel, der ihn stärkt. Die Schrift macht deutlich, auch wenn wir sie nicht sehen, Engel sind real, sie sind aktiv und sie dienen den Kindern Gottes, also dir und mir. Und in der unsichtbaren Welt sind sie da zum Schutz deren, die das Heile erben werden. Doch Engel sind nicht nur mächtige Einzelwesen, die einfach für dich da sind oder für dich da sind. Nein, sie agieren auch in einer geordneten Hierarchie, Struktur, die sowohl ihre Aufgaben als auch Autorität klar und deutlich zeigt. Also da ist kein Chaos, dass jeder irgendwo hinfliegt und dann stoßen die miteinander oder noch irgendwas, wie das oft in Trickfilmen vielleicht bei den Kindern ist. Nein, alles geordnet, alles sehr, sehr klar. Es gibt Erzengel, Das heißt, Oberengel, die haben eine besondere Aufgabe. Zum Beispiel die Cherubime, die Träger der Herrlichkeit Gottes, oder die Seraphime, die direkt vor dem Angesicht Gottes stehen und mit 6 Flügeln sozusagen Gott dienen. Diese Engel wurden stärker und bedeutender als die anderen vielleicht gemacht. Die haben eine bestimmte Leitungsaufgabe in der himmlischen Ordnung. Zur Geburt Jesu erschien ein Engel, begleitet von seiner zahlreichen Herrscher des Himmels. Ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Engel strukturiert einfach sind. Manche Engel haben sogar Namen. Also in der Bibel haben wir 2 Namen. Das ist der Erzengel Michael, also der Oberste, kann man sagen. Einer der Obersten vielleicht. Und Gabriel, der zu Maria zum Beispiel kommt und von der Geburt ihr verkündigt. Und wer Kolosser-Andachten mitgemacht hat und gehört hat, der wird's wissen. Also in Kolosser stehen unglaublich tiefe Dinge zu manchen Sachen, die wir vielleicht nicht wissen. In Kolosser 1,16 steht, denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Interessant ist, dass der Teufel bei seinem Fall 1/3 der Engel mitgenommen hat und damit auch die himmlische Ordnung für seine diabolische Ordnung übernommen hat. Denn er hat auch eine Struktur. Er kopiert ja Gott sehr, sehr gerne. Und Paulus warnt uns in Epheser 6, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut geht, sondern gegen die Mächte und Finsternis, gegen geistliche Gewalten des Bösen in den himmlischen Regionen. Also auch in der Offenbarung begegnen wir einem Bild, wie ein Drache kämpft, und dort steht, dass der Erzengel Michael mit seinen Engeln gegen ihn kämpft. Ganz kurz. Viele sagen ja so, Gott und der Satan, das sind so 2, die miteinander kämpfen. Die Bibel macht das nicht, dieses Bild. Wenn Satan irgendein Gegenspieler hat, dann ist das der Erzengel Michael. Aber sogar er ist stärker, weil er gegen ihn besiegt. Also stelle nie Jesus oder Gott mit dem Satan und sag, da ist ein Kampf. Nein, nein. Der Satan steht überhaupt nicht auf der Stufe, sondern wenn überhaupt, ist er so ähnlich wie der Erzengel Michael, sogar viel, viel schwächer einfach. Aber wir merken einfach aufgrund dieses Bildes mit dem Drachen und mit dem Erzengel Michael, dass auch da eine erkennbare militärische Ordnung und Gefüge da ist, auch bei Satan. Also hier zeigt sich, Engel sind mächtig, die haben eine Hierarchie und diese Hierarchie wurde auch übernommen. Zuletzt, Engel wirken aktiv in der Atmosphäre der Erde. Sie sind um uns herum, führen Kämpfe um die Seelen, um die Menschen. Denkt an das Bild von Elisa, wo sein Diener Angst hatte und er sagt, so viele sind gegen uns. Und Elisa betet zu Gott und sagt, zeig doch meinem Diener, was um uns passiert. Und dieser Stelle steht in 2. Könige 6 dort, da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah und siehe. Und plötzlich geht ihm diese himmlische, wie so ein himmlisches Auge auf, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Das waren die Engel Gottes, die drumherum standen. Und es war schön, dass der Diener von Elisa das sehen konnte. Weil für ihn war das so, oh nein, wir werden vergehen. Er hat nicht gesehen, wie Gott um sie gekämpft hat. Ja, dieser Text zeigt, dass Engel aktiv ins Geschehen eingreifen. Engel werden ungefähr 300 Mal in der Bibel erwähnt. Das hängt so von deiner Übersetzung ab. Und man könnte noch viel, viel mehr über die Engel sagen, viel mehr Stellen eingehen, aber das ist ja nicht das, was wir heute vorhaben. Wir möchten heute erkennen, dass die Engel wirklich sehr, sehr mächtig sind, dass sie übernatürlich sind, dass sie stehen überhaupt nicht auf einer Stufe mit uns. Aber der Text, den wir jetzt haben, den wir so überflogen haben, er zeigt uns, dass Jesus jenseits jedem Engel ist. Er ist überlegen, er ist sehr, sehr weit. Und der Hebräerbrief beginnt mit einer kraftvollen Botschaft und sie passt hervorragend in den Advent. Die Frage ist doch, wer ist, auf den wir warten? Wer ist der, der da kommt? Wer ist unterwegs? Und die Schrift sagt, es ist nicht ein Engel. Es ist nicht einfach ein Bote, es ist der Sohn Gottes selbst, der im Advent kommt. Im Judentum war ein Name mehr als ein Klang. Also klar, bei uns ist das anders, hier Waldemar oder Jörg, das ist ein Name, das ist ein Klang, aber das sagt ja wenig aus, erstmal. Ein Name zeigte aber im Judentum das Wesen einer Person. Darum ändert Gott zum Beispiel Abrahams Namen in Abraham, den Namen Jakob in Israel, weil Gott eine bestimmte Bedeutung dem setzen möchte. Ein Name offenbart, wer jemand wirklich ist. Und genau deshalb beginnt der Hebräerbrief seine Argumentation und sagt uns in Vers 5, denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Die Antwort ist eindeutig, zu niemanden. Zu niemanden hast du das je gesagt, zu keinem Engel. Jesus trägt viele Namen, im Advent besonders. Ja, die Engel sagen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, der wird sein Volk von den Sünden erretten. Dann wird gesagt, Christus, der Gesalbte. Ja, das sind so Namen, die wir im Advent sehr, sehr oft hören. Und im Alten und im Neuen Testament wird er das Lamm genannt. Lamm, der geschickt wurde, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Doch über diesen allen Namen steht der eine Name und das ist der Sohn Gottes. Das ist ein Name, den er trägt. Über allen steht er. Es gibt in der Bibel viele Söhne Gottes. So werden oft die Kinder, also du und ich genannt oder es werden die Engel genannt, in Pluralform. Aber niemals in der Form Sohn Gottes. Das ist ein Titel, das ist ein Name, der nur Gott und Jesus Christus, also Jesus Christus gebührt. Nur er ist der Sohn, der Einzige, der Ewige, der eins mit dem Vater. Und genau dieser Sohn ist jetzt im Advent unterwegs zu uns, kann man so sagen, wo wir jetzt im Advent leben. Gott selbst bezeugt das auf dem Berg der Verklärung und er sagt das, das ist mein Sohn und dann sagt er, ihn hört. Gott überträgt ihm komplett die ganze Autorität und sagt, auf diesen sollt ihr hören. Wenn Gott dir was Gutes tun möchte, sagt er doch, hör auf mich. Also Gott sagt selber, hör auf mein Wort. Und in diesem Wort sagt er auf Jesus, hör auf ihn. Das muss uns doch was bedeuten, das muss uns doch was zeigen. Der Hebräerbrief beginnt damit, Psalm 2 und 2. Samuel 7 zu zitieren. Diese Texte kündigen einen König an, einen Davidsohn, der auf ewig herrschen wird. Ja, welcher Nachfolger Davids soll denn ewig herrschen, außer Gott selber? Und Gott sagt über diesen König, du bist mein Sohn. Dass heute, also er sagt, heute habe ich dich gezeugt, heute weist auf die Menschenwerdung, als er als Mensch kam. Der ewige Sohn tritt in die Zeit ein, in die Welt ein, Adventzeit. Genau das kündigt der Engel Gabriel Maria, als er zu ihr kommt und sagt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird in den Thron seines Vaters David geben. Das ist Advent, meine Lieben, dass der ewige Sohn Gottes kommt als ein Kind in diese Welt. Erstmal. Doch Psalm 2 geht noch weiter. Dieser, heute habe ich ihn gezeugt, sagt er, umfasst auch die Auferstehung. Die Auferstehung. Paulus sagt in Römer 1, Jesus ist nach dem Fleisch ein Nachkomme Davids, aber durch die Auferstehung wurde er als Sohn bestätigt in seiner Kraft. Geburt und Auferstehung gehören immer zusammen. Wir können kein Weihnachten feiern und nicht über die Auferstehung reden. Wir können nicht Auferstehung feiern und nicht darüber reden, dass Jesus gekommen ist. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Viele damals sahen Engel als mächtige Wesen, viele Juden. Für die Juden war sie die höchste Schöpfung. Und Jesus sah aus auch wie ein Mensch. So wie du und ich, im Körper, im Leib, im Fleisch. Darum macht der Hebräerbrief klar, dieser Jesus ist nicht einfach ein Sohn, auf den wir hören sollen, einfach irgendein guter Mensch. Nein, er ist der Einzige, er ist der Sohn. Und wieder, wer Kolosser so ein bisschen mit uns gelesen hat, der weiß, in Kolosser 2, Vers 9 steht, Paulus sagt es, und das ist einer der der mächtigsten Verse überhaupt. Er sagt über Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist der Sohn Gottes. Leibhaftig wohnt in ihm die ganze Fülle. Gott nimmt und schüttet voll ein die Göttlichkeit. Ein Mensch, ja, aber zugleich in voller Fülle Gottes. Und hier gebührt uns oder hier berührt uns das Advent oder der Advent wirklich ins Herz. Der, der unterwegs zu uns ist, ist nicht ein Engel. Er ist Gott selbst im Fleisch, komplett. Leibhaftig. Der Schöpfer kommt selber in seine Schöpfung. Das Licht kommt in der Finsternis. Der Sohn kommt zu denen, die er Brüder und Schwestern nennt später. Denn durch ihn werden wir alle zu einer Familie Gottes. Wir lesen in Römer 8, dort wird gesagt, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er nennt dich Bruder, er nennt dich Schwester. Advent bedeutet, Gott schafft sich eine Familie. Und du darfst dazugehören. Er lädt dich ein und sagt, du darfst heute mein Kind sein. Du darfst heute, Jesus sagt, du darfst heute mein Bruder und meine Schwester sein. Und deshalb dienen die Engel uns auch, wie in Hebräer 1,14 steht, denen, die das Heil ererben sollen. Das ist die erste große Überlegenheit Jesu über den Engeln. Und das ist der Herzschlag des Advents. Der, der zu uns kommt, trägt den Namen aller Namen. Der Sohn Gottes selbst ist unterwegs. Lasst uns das im Advent wahrnehmen. Es ist nicht dieser kleine Baby, was in der Krippe liegt. Es ist der Sohn Gottes, der auf die Erde tritt. Die zweite Überlegenheit ist sein Status, was uns der Text sagt. Der Name sagt uns, wer er ist. Der Status zeigt uns, wo er steht, über wen, mit welcher Autorität und mit welchem Auftrag. Der Hebräerbrief fasst das in einem einzigen Satz zusammen. Wenn er den Erstgeborenen in die Welt einführt, wird gesagt, spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Als Jesus auf die Welt kam, sagt Gott, alle sollen ihn anbeten. Was bedeutet das? Es bedeutet, als Jesus als Mensch in diese Welt kam, blieben die Engel nicht einfach stehen und haben sich gefragt, wer ist das? Wer ist dieser Mensch? Nein, sie sind alle auf die Knie gefallen und haben Jesus angebetet. Gott selbst befiehlt ihn und sagt, wenn der kommt, dann sollt ihr ihn anbeten. Und das ist das starke Bild für Advent. Wenn Sohn in die Welt kommt, dann beten ihn die Engel an. Wisst ihr noch, was in Johannes steht? Als er in das Seine kam, nahmen ihn die Seine nicht auf. Ein ganz trauriges Bild. Aber in der Zeit, wo die Seinen ihn nicht aufnahmen, stand der Himmel auf den Knien und hat ihn angebetet. Engel fallen nieder, nicht vor dem Thron, sondern vor dem Kind, was auf die Welt kam. Ein Mensch, aber zugleich Gott. Und für die Juden war das eine unglaubliche Aussage, dass Gott den Engeln sagt, betet ihn an. Denn die wissen ja vom Grund des Gesetzes, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten. Wie geht denn das? Fragt sich der Jude. Wie kann das sein? Wer ist dieser? Ja, für ihn wird es ganz klar. Das ist Gott. Denn ich soll ihn ja anbeten. Aber ich darf doch keinen anderen anbeten. Und jetzt wird alles plötzlich ganz klar. Gott selber bestätigt das durch die Anbetung der Engel und sagt, das bin ich. Ich liege da. Ich komme zu euch, der Erstgeborene. Nicht im Sinn der Erste, der geboren wurde, sondern der Höchste, der Herr der Engel. Jesus, als Jesus geboren wurde, sehen wir sofort, da erscheinen erschien die Menge der Engel und sie beten ihn an. Ehre sei Gott in der Höhe. Wisst ihr noch, Lukas 2? Die Engel wussten, wir haben auf ihn gewartet. Das ist kein Prophet, der da kommt. Das ist kein guter Mensch, sondern Ehre sei Gott in der Höhe, weil endlich kommt er, um die Sünde von den Menschen zu nehmen. Die freuen sich riesig, weil sie so lange drauf gewartet haben. Von dem Augenblick, wo Adam und Eva sündigten, bis zu diesem Augenblick stand der Himmel in Spannung und sagte, wann passiert das? Und jetzt jubelt der Himmel voller Freude und sagt, endlich ist er soweit. Endlich kommt er. Das ist so eine Freude. Das muss in uns ein Feuerwerk der Gefühle ausbrechen. Er kommt. Und dann wird gesagt von den Engeln, zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Ein schönes Bild. Wind so schnell, so durchdringlich, so kraftvoll und Feuerflammen so hell, so machtvoll, überwältigend, aber trotzdem Diener. Trotzdem bleiben diese Engel Diener. Sie sind geschaffen, um zu dienen, Gottes Auftrag auszuführen. Aber über Jesus, der nächste Vers, sagt er, und das ist wieder diese Überlegenheit, dein Thron, jetzt wird von Jesus gesprochen, aufgepasst, dein Thron, oh Gott, nicht Gott der Vater, sondern dein Thron, oh Gott, Jesus, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Das ist eine eindeutige Stelle über die Göttlichkeit Jesu. Hier wird gesagt, er wird Gott genannt, oh Gott. Man kann nicht das übersehen, man kann es nicht überlesen, so eindeutig und so klar. Und zugleich spricht er auch vom Vater weiter, also von Jesus und vom Vater, und sagt in Vers 9, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat dich, oh Gott, wieder Jesus, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Hier sehen wir Vater und Sohn, zwei Personen und doch ein Gott. Der Sohn wird nicht gesalbt wie ein Mensch für irgendeine Aufgabe, sondern er wird gesalbt, weil er Gott ist und weil er Gerechtigkeit liebt. Und genau das erfüllt sich in Jesus Christus. Der Sohn ist ewig und seine Herrschaft ist ewig und wird niemals enden. Niemand wird seinen Thron übernehmen. Er ist der feste, unvergängliche Mittelpunkt. Als Jesus in der Wüste war, und vom Satan versucht wurde, hat er den Sieg erlangt. Das lesen wir in Matthäus 4. Der Teufel verließ ihn und die Engel traten hinzu und dienten ihm. Nicht, sie dienten ihm, weil er, nicht klar kam oder noch irgendwas, sondern weil er würdig war. Und wisst ihr, wenn er wiederkommt, und das ist ein schönes Bild, was sich wiederholt, wenn er wiederkommt, das lesen wir in Matthäus 16, dann kommt er mit seinen Engeln. Also sie sind immer an seiner Seite, sie sind immer bei ihm. Sie gehören ihm, sie begleiten ihn, sie sind sein Hofstaat. Und er ist Herr König, da gehören die Engel hin. Also wenn du die Engel irgendwo einordnen möchtest, dann sind das die Diener Jesu. Und die Offenbarung zeigt uns, dass sehr, sehr viele Engel vor dem Thron stehen und rufen, würdig ist das Lamm. Nicht Menschen allein, die ganze Engelwelt schreit Jesus zu, würdig ist das Lamm. Sie beten ihn an. Wenn der Erstgeborene in die Welt kommt, alle Engel Gottes werden ihn anbeten. Und das ist die zweite Überlegenheit Jesu. Sein Status, er ist nicht einfach ein Mensch, sondern er ist Gott. Und seine Göttlichkeit wird von den Engeln anerkannt. Die dritte Überlegenheit, und wir kommen langsam zum Schluss, geht über etwas, was über den Namen und über den Status steht. Es geht um das Wesen, um sein Sein. Der Sohn Gottes, im Gegensatz zu den Engeln, ist nicht ein Teil. Er steht über allem, jenseits der Engel. Die Engel sind geschaffen, der Sohn ist der Schöpfer. Er war immer da, unverändert, felsenfest. Und der Hebräerbrief zitiert den Psalm und sagt in Hebräer 1,9, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat dich, oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und dann sagt er in Verse 10 bis 12, und du, O Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veraltet wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Und sie sollen ausgewechselt werden. Und wieder dieses Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Ist das nicht überwältigend, was von Jesus gesagt wird? Alles ist geschaffen, aber er bleibt immer der Gleiche. Der ist den Engeln in allem überlegen. Nicht nur im Äußerlichen, sondern im tiefen Wesen liebte die Gerechtigkeit und hasst die Ungerechtigkeit. So ist Gott, so ist der Sohn Gottes. Und jetzt wird es besonders greifbar. Hier spricht die Schrift von Gott Mensch, von Sohn, der Fleisch annahm, vom Heiligen, der mitten in diese Welt kam. Und wisst ihr, dieser Satz ist so wichtig, wo er sagt, du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Ungerechtigkeit. Als Jesus auf diese Erde kam, dann waren sehr, sehr viele Versuchungen da. Wir wissen, Menschen sind gefallen im Garten Eden. Wir wissen, Engel sind gefallen, ein Drittel ist mitgekommen. Und jetzt kommt der Sohn Gottes. Was passiert jetzt? Hat er die Möglichkeit zu fallen? Ja, natürlich. Er war der Sohn, also er war ein Mensch. Er war im Fleisch wie du und ich. Aber Jesus bleibt bis zum Ende, bleibt er derselbe und verändert sich nicht und sündigt nicht. Er liebt die Gerechtigkeit. Wisst ihr, er liebte so sehr die Gerechtigkeit, dass er nicht sündigen wollte. Er wollte nicht. Er hat sich dagegen entschieden. Als er in der Wüste war und sein ganzer Körper schrie nach Essen und es waren Schmerzen da und er wollte irgendwie eine Erleichterung haben und der Teufel ihm gegenüberstand und ihm versuchte, blieb er gerecht. Bis zum Ende. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist doch nur die eine. Er blieb von Anfang an und liebte die Gerechtigkeit, damit er würdig ist, ans Kreuz zu gehen, um für dich deine Sünden auf sich zu nehmen. Jesus ist als Gott Mensch geworden, ganz, ganz klein, ist alles durchlaufen, alle Versuchungen, alle Dinge nur für dich, damit du heute hier sitzen kannst und seinen Namen annehmen kannst. Das war sein Auftrag und natürlich konnte er scheitern, natürlich konnte er wie alle anderen auch der Sünde nachgeben, aber er liebte die Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, er liebte dich. Und deswegen lesen wir in Hebräer 13, 8, dort wird gesagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und heute liebt er dich auch. Heute ist er auch so, dass er die Gerechtigkeit liebt. Und das ist die dritte große Überlegenheit. Engel sind mächtig, aber vergänglich. Christus ist unvergänglich, ewig, schöpferisch, mächtig und ihnen überlegen. Und die letzte Überlegenheit ist seine Stellung. Liebe Gemeinde und liebe Freunde, heute Morgen stehen wir vor so einem sehr, sehr großen Geheimnis. Dieses Geheimnis ist dieses Wort, was wir haben. Wir blicken so in etwas Ewiges hinein. Wir lesen in Hebräer 1, Vers 13, dort wird gesagt, zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und dann der Vergleich in Vers 14, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil ererben sollen? Stellt euch vor, Engel stehen, Engel eilen, Engel machen irgendwas, sie sind unterwegs, aber kein Engel sitzt zur Rechten Gottes. Das tut kein Engel. Das machen sie nicht. Der Einzige, der da sitzt, ist Jesus Christus, der Erlöser. Zu sitzen zu Gottes Rechten oder an seiner Nähe, das ist etwas, was sehr, sehr viel aussagt. Früher, wenn jemand neben dem König saß noch dazu, also nicht stand, sondern saß, dann zeigte das die höchste Ehre, eine hohe Macht und unermessliche Würde, wenn du neben dem König sitzen durftest. Und im Psalm 110 wird gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Jesus sitzt. Er hat sein Werk vollbracht am Kreuz. Und das öffnet uns die Augen. Es wird über David gesagt, er nennt seinen Nachkommen Herr in diesem Psalm. Und wie kann der Messias Davids Sohn sein und gleichzeitig Davids Herr sein? Und die Antwort ist eigentlich immer noch die gleiche, weil er Gott ist. Und gerade deshalb können wir jetzt im Advent staunen, denn Gott kommt, Gott ist mit uns und wir dürfen Teilhaber sein. Wisst ihr, dieses zu Rechten Gottes sitzen, wir dürfen Teilhaber davon sein. Höchste Nähe, höchste Würde, höchste Macht. Erinnert euch bitte an Epheser 1, Verse 20 bis 21. Dort wird gesagt, da hat er wirksam werden lassen, indem er Christus als Herr ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jede Fürstentümer und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Nicht nur über einige, sondern Jesus sitzt über allem. Zu diesem Jesus darfst du gehören, weil er die ganze Macht hat. Wenn du zu ihm gehörst, dann hast du einen Gott, der über dein Leben herrscht. Und dann wird gesagt, weiter in Epheser, das ist ein unglaublich schöner Brief, weiter wird gesagt, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und jetzt hört zu, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Region in Christus Jesus. Merken wir, was hier passiert? Er sagt, Jesus Christus sitzt zu Rechten, und wenn du zu ihm gehörst, dann sitzt du quasi wie mit ihm, stellvertretend. Wir werden versetzt dahin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sowas lese und denke, ich wurde aus Staub geschaffen, aus nichts, und ich darf später mit Jesus an seiner Seite sitzen, wer bin ich? So viel Gnade hat Gott mit uns. So viel Liebe hat er mit uns, dass er uns versetzt in die Region. Das ist eine sehr, sehr starke Würde, die Gott uns verleiht. Wir kommen und können nichts mitbringen. Wir kommen mit unserer Sünde, und Gott sagt, wenn du zu mir gehörst, dann sitzt du zu meiner Rechten. Wisst ihr noch, als in der Offenbarung, als die 24. Ältesten im Himmel sind, sie sitzen auf dem Thron. Sie sitzen. Das ist ein starkes Bild. Aus Gnade, nicht weil wir es verdient haben, sondern rein aus Gnade. Heute haben wir Abendmahl gefeiert oder am Abendmahl teilgenommen. Und Abendmahl nennt man ja so Eucharistie, also ein Dankopfer. Wir nehmen Brot, wir nehmen den Kelch, und mit jedem Bissen, mit jedem Schluck dürfen wir uns einfach an das erinnern, was Gott mit uns gemacht hat, wo er uns versetzt hat, wer wir sind. Und das ist ein reines Dankopfer, weil wir nichts davon verdient haben. Nein, nein, nicht so nach dem Motto, ein bisschen ja schon. Nein, nein, gar nichts. Aus Dankbarkeit dürfen wir dieses Mahl nehmen und Gott Danke sagen. Nicht, weil du gut bist, sondern weil Gott gut ist. Und wenn du etwas in deinem Leben nicht geschafft hast, gut zu machen, und heute hier sitzt und sagst, ich bin so unwürdig, ich weiß nicht, dann darfst du dich an Gott halten, dann darfst du ihn um Vergebung bitten, und dann darfst du in diesem Mahl ja immer teilnehmen. Mein Retter sitzt zu Rechten des Vaters, und wir dürfen mit ihm ruhen. Lasst uns gleich beten. Lasst uns gemeinsam beten und Gott dafür Danke sagen, dass er jenseits den Engeln ist. Dass die Engel so wunderbar und so hoch geschaffen sind, aber er jenseits dieser Engel ist. Und du und ich, wir dürfen zu ihm gehören. Einfach aus Gnade, einfach aus Liebe. Und deine Antwort darf sein, dass du ihn anbetest und dass du ihm nachfolgst und dass du ihm dienst. Von ganzem Herzen. Gott, möge dich Gott segnen dabei. Amen.